Ganz liebe Grüße aus Tittmoning. Ich hoffe, ihr wisst noch, wo Tittmoning liegt. Irgendwo ein bisschen nördlich vom Landkreis Traunstein im Nordosten an der österreichischen Grenze. Da ist ganz, ganz schön. Dürft uns gerne mal besuchen. Genau. Wir leben ja zurzeit bei uns in der Gemeinde so im Lukas-Evangelium. Da habe ich natürlich Schwierigkeiten, weil ihr ein ganzes Jahr Lukas hinter euch habt. Und von daher habe ich jetzt eine Predigt genommen, die schon länger zurückliegt. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich sie schon mal gehalten habe hier. Wenn ja, dann tut einfach so, als ob es ganz neu wäre. Das ist für mich eine Hilfe, aber ich glaube nicht, dass ich das Thema schon mal hatte. Ich möchte mit ein paar Zitaten zum Thema hinführen. Paul Tournier sagte, es gibt zwei Dinge, die wir nicht allein tun können. Heiraten und Christ sein. Ein unbekanntes Zitat von Unbekannt. Ein Christ allein ist eine Vogelscheuche, aber zwei Christen sind schon eine Revolution. Und Zinzendorf hat einmal gesagt, es gibt kein Christentum ohne Gemeinschaft. Also diese Zitate, die geben uns eine Platzanweisung. Ich bin Christ, also gehe ich in die Gemeinde, weil ich laut Gottes Wort in die Gemeinde gehöre. Und jetzt habe ich aber auch ein Problem. In meiner Gemeinde habe ich in erster Linie Brüder und Schwestern und nicht unbedingt in erster Linie Freunde. Ihr wisst, was der Unterschied ist zwischen Bruder und Freund? Einen Freund suche ich mir aus, einen Bruder kann ich mir nicht aussuchen. Und das heißt, in einer Gemeinde, da sind Menschen, die ich mir nicht ausgesucht habe und deswegen sind sie mir vielleicht von vornherein nicht unbedingt sympathisch. Wir haben gemeinsame Ziele, aber wahrscheinlich haben wir Schwierigkeiten, diese Ziele miteinander anzugehen, gemeinsam anzugehen. Aber genau das Ziel hat Gott mit uns. Und ein Ziel, das wir hoffentlich haben, ist, dass die Gemeinde wächst. Und jetzt betet Jesus in dem Gebet, im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, Vater, mag sie eins, dass die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Also unsere Einheit ist notwendig für unser Gemeindewachstum. In 2. Korinther 12, Vers 20 schreibt der Paulus, denn ich fürchte, und wenn man das so liest, dann denkt man, wovor fürchtet sich denn der Paulus? Und er sagt weiter, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche, und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr es nicht wünscht. Es könnte nämlich Streit unter euch, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen geben, so dass mich mein Gott nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele. Paulus sagt, wenn ihr so seid, wie ich fürchte, dann werde ich auch nicht so sein, wie ihr euch mich wünscht, wenn ich zu euch komme. Und Uneinigkeit in einer Gemeinde war für Paulus eine Tragödie. Und mit so einer Demütigung konnte er nicht leben oder schwer damit umgehen. Das war jetzt eine Befürchtung von Paulus in Bezug auf die Gemeinde in Korinth im Jahr 56 nach Christus in etwa. 25 Jahre vorher, als es noch gar keine Gemeinde gab, da hat Jesus Grundregeln gelegt in einer großen Rede für die Gemeinde, die noch kommen wird. Und zwar in Matthäus 18. Und diesen Text möchte ich mit euch aufschlagen und wer eine Bibel hat, schlagt ihn bitte mit auf. In Matthäus 18 legt Jesus wichtige Grundregeln für ein Leben miteinander in der Gemeinde Gottes. Und das sind vielleicht 6, 7, 8 Regeln. Und diese 7 Regeln, die können wir überschreiben mit Regeln für das richtige Leben in deiner Gemeinde. Und wir sollten sie unbedingt beherzigen. Weil die Gemeinde Gottes eben nicht aus Freunden besteht in erster Linie, sondern aus Brüdern und Schwestern, und weil ich mir die Brüder und Schwestern nicht aussuchen kann, sind diese Grundregeln wichtig für unser Zusammenleben, für unser Wachstum in der Gemeinde. Der Ausgangsbasis ist in Kapitel 18, Vers 1. Es ist eine Frage der Jünger. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich Gottes? Das ist die Ausgangsbasis für eine groß angelegte Rede, die Jesus jetzt in Matthäus 18 wiedergibt. Wer ist der Größte? Gerade vorher in Kapitel 17, Vers 22 und 23 hat Jesus erklärt, dass er den Weg der Demut geht, dass er zum Kreuz geht, dass er dort angenagelt wird, gekreuzigt wird und sterben muss. So wie es Philipper 2 sagt, er erniedrigte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und jetzt kommt die Frage, wer ist wohl der Größte im Himmelreich? Die Frage ist so typisch für uns Menschen. Irgendwann kommt die Frage, wer ist denn der Größte bei euch, oder? Bei uns stehen sie zurzeit in der Gemeinde an und alle möglichen Leute wollen aufgenommen werden. Etliche sind schon wieder gegangen. Aber irgendwann kommt die Frage, wer hat denn bei euch das Sagen? Das ist so typisch menschliche Frage. Und ich finde es so super, wie Jesus jetzt diese Frage beantwortet. Vers 2 bis 4. Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Das ist die erste Regel für eine liebevolle Einheit in der Gemeinde. Und die erste Regel lautet, einander unterordnen, in aller Demut. Einander unterordnen. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Die Bibel sagt, um in das Reich Gottes hineinzukommen, muss ich werden wie ein Kind. Ich stelle mir das so vor, Jesus steht im Kreis von seinen Jüngern da und dann ruft er ein Kind herbei, das irgendwo außerhalb steht und das Kind zögert vielleicht ein bisschen, also muss sich überwinden, jetzt sich in den Kreis der Männer hineinzustellen. Aber das Kind ist gehorsam und steht jetzt vielleicht verunsichert im Kreis dieser Männer. Und Jesus sagt, das erste Gebot, so werden wie dieses Kind. Um ins Reich Gottes hineinzukommen, müssen wir werden wie ein Kind. In Johannes 3 sagt es Jesus an Nikodemus, du musst wie ein Baby von neuem geboren werden. Ganz demütig und ganz abhängig. Und weißt du, der Trugschluss, den wir oft auferlegen, wenn du dann ins Reich Gottes hineingekommen bist, wenn du dann in der Gemeinde gekommen bist und du wächst, als ein Kind Gottes, dann denken manche, aus diesem Stadium der Abhängigkeit wachse ich jetzt raus. Nein. Wenn du wächst als Kind Gottes, dann wächst du genauso weiter in der Demut, im Kleinsein, in der Abhängigkeit. Du wächst als Christ nicht in eine Unabhängigkeit. Sondern wenn du dein Wachstum messen willst, dann musst du auch dich fragen, werde ich noch abhängiger von meinen Gemeindegeschwistern? Werde ich noch demütiger? Das ist ein Wachstum, das uns auferlegt ist, auch dann, wenn ich ein Kind Gottes geworden bin. Nicht, dass ich frage, wer ist jetzt der Größte unter uns? Wir wachsen nicht in die Höhe, sondern wir wachsen nach unten. Denn das gibt Standhaftigkeit und Festigkeit unter uns. Spurgeon hat einmal gesagt, von Natur aus bin ich wie eine Seifenblase, viel größer an Volumen als an Substanz. Großer Umfang, wenig Inhalt. Deswegen steigen die Seifenblasen auch nach oben. Gell? Je größer der Umfang, umso weniger der Inhalt, umso mehr steigt sie nach oben. Wer sich nun selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Das heißt ja eigentlich, ich darf so sein, wie ich wirklich bin. Ich muss mich in der Gemeinde nicht irgendwie größer machen oder größer geben. In der Welt draußen müssen wir das so. Wenn ich ein Bewerbungsschreiben schreibe, weil ich mich irgendwo in einer anderen Stelle bewerbe, dann muss ich mich zwangsläufig groß machen, oder? Aber in der Gemeinde darf ich das sein, was ich bin. Da ist Gott groß und ich bin klein. Und das müssen wir akzeptieren. Und da dürfen wir aufatmen. Ich darf der sein, der ich bin. Ich bin nämlich ein kleiner Wurm. Ralph Shelley sagte einmal, Demut ist ein klarer Blick für die Dinge, wie sie wirklich sind. Wir brauchen diesen klaren Blick für die Dinge, wie sie wirklich sind. Einen klaren Blick für mich selber, wie ich wirklich bin. Ein demütiger Mensch sieht das Leben und sich selbst, wie es wirklich ist. Er sieht, alles kommt von Gott. Meine Gaben kommen von Gott, mein Leben kommt von Gott, meine Gesundheit kommt von Gott, meine Errettung kommt von Gott. Alles ist geschenkt. Und in 1. Korinther 4, Vers 9 fragt der Paulus die Gemeinde, was habt ihr denn, was ihr nicht empfangen habt? Was habt ihr denn unter euch, was euch nicht nur geschenkt ist von Gott? Und wenn ihr es empfangen habt, warum bläht ihr euch auf Kosten der anderen? Wenn sich jeder aufbläst hier in der Gemeinde wie eine Seifenblase, dann wird es eng, oder? Vor allem zuerst für die Kleinen. Und was ist die Konsequenz daraus für mich? Die Konsequenz sollte sein, ich will diesem Gott, der mir alles schenkt, dienen. Und zwar als Diener in aller Demut. Und das kann ich nicht, wenn ich selber groß sein will. In der hebräischen Schrift gibt es ein Akzentsystem, ich weiß jetzt nicht, wer Hebräisch kann von euch, ich kann es nur nachplappern, was ich gehört habe. Es gibt ein Akzentsystem und zwar gibt es zwei Klassen von Akzenten. Es gibt die Akzente bei Wörtern, die verbinden dann bestimmte Wortgruppen miteinander und es gibt die Akzente, die Wörter trennen oder Wortgruppen voneinander trennen. Die Akzente, die verbinden, die nennt man Servi. Und die Akzente, die trennen, die nennt man Domini. Und in der Gemeinde gibt es beide. Da gibt es die Servi, die Geschwister miteinander verbinden und dann gibt es die Domini, die Geschwister voneinander trennen. Jeder von sich muss sich selber fragen, will ich lieber ein Domini sein oder will ich lieber ein Servi sein? Und die dienen in der Gemeinde, die verbinden dann die Herzen der Geschwister. Und Paulus sagt in Römer 12, Vers 10, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. In Philipper 2, Vers 3 sagt er, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Hier in Vers 4 heißt es, wer sich nun selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Warum? Weil er verbindet. Die es lernen zu verbinden, dadurch, dass sie sich selber klein machen und gerne in den Puff vertreten zwischen anderen, das sind die, die in Gottes Augen groß sind. Und der Demut ist der klare Blick für die Dinge, wie sie wirklich sind. Und der klare Blick zeigt mir, ich bin abhängig von Gott und ich bin abhängig von der Gemeinde. Und ich bin überzeugt, keiner von uns kann ein erfülltes, gottgefälliges Leben oder Christsein haben ohne die Gemeinde. Wir kriegen das nicht hin. Wir brauchen die Gemeinde, um ein erfülltes Leben als Christ zu haben. Ich brauche meine Geschwister und die Geschwister brauchen mich. Es gibt zwei Dinge, die wir nicht allein tun können: heiraten und Christ sein. Vielleicht fang einfach wieder mal an, für die Geschwister dankbar zu sein, oder? weiß nicht, wie oft du die Gemeindeliste durchbetest und ich weiß nicht, wie oft, wenn du die Gemeindeliste durchbetest, ich habe mir es jetzt mal vorgenommen, ich möchte die Gemeindeliste durchbeten, wir machen es als Älteste immer regelmäßig, aber vielleicht machen wir mal den Akzent, dass wir sagen, jetzt machen wir keine Gebetsanliegen, sondern wir danken nur. Dann komme ich zu Angela und dann suche ich mir, wofür kann ich für die Angela danken? Oder für die Minna und so weiter. Fang mal an, diesen positiven Ansatz in der Gemeinde auch wieder zu entwickeln, um deine Geschwister mehr wertzuschätzen. Denn sie sind es wert. Du brauchst sie für dein erfülltes Leben. Das ist die erste Regel für eine liebevolle Einheit. Die braucht keine Angst haben, wenn es 7 sind. Sie werden von nach und nach immer kürzer. Und die letzten Punkte werde ich nur noch kurz erwähnen. Einander unterordnen in aller Demut. Sich erniedrigen, den anderen erhöhen. Ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Das zweite, Vers 5. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Das erste war einander unterordnen, das zweite ist einander annehmen, aufnehmen. Einen Freund suche ich mir aus, aber einen Bruder muss ich annehmen. Weil der schon da ist und weil ich mir den eben nicht aussuche. Römer 15, da kommt ihr noch hin in eurer Predigt 3, so wir leben. Wir aber die Starken haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nachbarn gefallen zum Guten, zur Erbauung. Und dann in Vers 5, der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Wie kommen wir denn dahin? Dass man einmütig mit einem Mund Gott und den Vater unseres Herrn Jesus Christus zu loben. Ja, er erklärt es in Vers 7, darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Wenn du dich fragst, wie soll ich denn meinen Bruder oder meine Schwester annehmen, dann überleg dir einmal, wie Jesus dich angenommen hat. Er hat dich angenommen, so wie du warst. Er hat dich angenommen, ohne irgendwelche Bedingungen. Er hat nicht gesagt, der muss jetzt erst einmal so werden, wie ich mir es vorstelle, dann werde ich ihn vielleicht annehmen. Nein, bedingungslos. Und so sind wir aufgefordert, in der Gemeinde einander anzunehmen, egal wer es ist. Wie sind wir angenommen worden von Jesus? Mit offenen Armen, mit einem vollen Ja, mit dem Wunsch nach einer engen Gemeinschaft. Und wenn ich jetzt ein Kind Gottes, einen Bruder, eine Schwester in gleicher Weise annehme, wie Christus mich angenommen hat, dann nehme ich ja nicht nur den Bruder und die Schwester an, sondern ich nehme Jesus Christus selber an. So sagt es in Vers 5. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Stell dir das mal vor, was du Gutes, dir selber Gutes tun kannst in der Gemeinde, indem du deinen Bruder, deine Schwester annimmst. Wenn du heute noch am Gottesdienst dir vornimmst, wen kann ich denn jetzt noch ermutigen? Wem kann ich noch ein gutes Wort sagen? Und du tust es dann. Dann kann es sein, dass du in Ewigkeit vor Jesus mal stehst und er zu dir sagt, kannst du dich noch erinnern, die Ermutigung, die du mir damals gegeben hast, am 29. Juli 2018? Und du fragst, welche? Und es war nur ein Satz und der war wichtig. Das, was du einem dieser Kleinen tust, das tust du Jesus. Einander annehmen, das heißt, erst einmal Ja zu sagen, so wie du einmal dein Ja gesagt hast vom Traualtar zu deinem Ehepartner. Und dann vielleicht nach Jahren merkst du, aber der Ehepartner ist ja gar nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Und dann ist vielleicht notwendig, nochmal dieses Ja, dieses Trauversprechen von damals nochmal zu erneuern und sagen, ich sage jetzt nochmal Ja zu dir. Mit unseren Geschwistern müssen wir es genauso machen. Peter Güttler, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, der hat mal ein Seminar gehalten hier in Traunreuth. Der hat mal von einem Ehepaar erzählt, das in der Seelsorge bei ihm war und die nach 15 Jahren sich völlig zerstritten haben wegen irgendwelcher Kleinigkeiten. Und dann hat dieses Ehepaar beschlossen, wir schreiben einen Monat lang die Sachen, die uns am anderen nerven, wir schreiben sie uns auf in eine Kartei auf kleinen Kärtchen. Das hat dann der Mann einen Monat lang gemacht und die Frau einen Monat lang gemacht. Und die Frau hat gleich eine ganze Kartei, eine ganze Sammlung von Kärtchen angesammelt. Da stand dann drin Zahnpasta, Spritzer im Spiegel nicht weggewischt, Marmeladenglas nicht zugeschraubt, auf der Toilette daneben gepinkelt, Handtücher auf dem Boden liegen lassen und all diese Dinge. Und dann kommt der Tag, wo sie ihre Fehlerkarten austauschen. Und der Mann liest aufmerksam die Karten seiner Frau und denkt über seine eigenen Fehler nach und nickt immer mit dem Kopf. Und dann kriegt er die Frau den Stab, einen Stapel von Kärtchen. Und sie liest die erste, die zweite und sie wundert sich, es steht immer das Gleiche drauf. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden, ja? Und dieser Mann hat sich entschlossen, ich erneuere mein Versprechen der Ehe, wie ich es gehalten habe am Tag der Hochzeit. Ich sage wieder Ja zu meiner Frau. Und ich habe gesagt damals, ich werde dich lieben in guten wie in schlechten Zeiten. Wenn wir anfangen, das umzusetzen auf unsere Geschwister in der Gemeinde, was könnte da herauswachsen? Das Aufeinander zugehen, einander annehmen, trotz aller Unterschiedlichkeit ist wichtig, damit in der Gemeinde nicht irgendwelche Grüppchen entstehen. Und das passiert so schnell. So in Traunreuth habe ich nicht so den Eindruck, sitzt da immer so als geschworene Gemeinschaft so zusammen. Aber in Tittmann, wenn ich vorne stehe, dann denke ich mir, ich denke oft so grüppchenweise, gell? Habe ich jetzt dieser Gruppe das Richtige gesagt? Und da gibt es die Bauern und da gibt es diese Delegation. Da darf ich mich dann nicht von meinen Launen verleiten lassen. Ich kann in der Gemeinde ja nicht sagen, der gefällt mir nicht. Der hat nicht meine Interessen. Oder mit dem stimmt die Chemie nicht. Gell? Oder der hat ein anderes theologisches Verständnis. Deswegen geht es ja nicht mit uns. Der glaubt nicht so in allem, so wie ich glaube. Wenn das so ist, dann darf ich es lernen, dass ich einen annehme, der auch nicht in meinen Kram von Denken oder von Leben hineinpasst. Das müssen wir lernen. Das ist das Gebot der Stunde, oder? Sicherlich haben wir nicht an allen die gleiche Freude, aber wir haben doch hoffentlich an einem Freude, nämlich an einem, dass Jesus unser Herr ist. Dass er für ihn starb und dass er für mich starb. Und das ist die stärkste Bindung, die wir haben können. Einander unterordnen, einander annehmen. Das nächste in Vers 6 bis 11. Wer aber einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, einen Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde. Denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße kommen, aber wehe jenem Menschen, durch den der Anstoß kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Das sind drastische Worte, die Jesus hier sagt, gell? einander keinen Anstoß geben. Aber das zeigt doch nur, wenn Jesus das so drastisch sagt, wie wertvoll dem Herrn jeder Einzelne in der Gemeinde ist. Und wenn ich dann einen Bruder oder eine Schwester nicht begrüße und ihm dadurch einen Anstoß gebe, dann muss ich mir sagen, dann wehe mir. Seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet. Was ist das Gegenteil von verachten? Was würdet ihr sagen? Wertschätzen oder höher achten, oder? Verachten, höher achten. Beim Verachten kann es dann schnell gehen, dass ich bereit bin, dem anderen auch was Böses zu wünschen. Ihr fängt da in Gedanken an. Walter Adam hat da mal geschrieben, im Reich der Himmel besteht ein ungeheures Potenzial zum Bösen, weil jeder von uns potenziell fähig ist, einen Bruder zu verderben und ihm Anstöße auf den Weg zu legen. Das kann jeder von uns. Das fängt in negativen Gedanken an. Weißt du, was ich bei mir bemerkt habe? Wenn ich anfange, jemanden in der Gemeinde zu verachten, dann ist das ein ganz klares Indiz dafür, dass es mit meiner Beziehung zu Jesus nicht mehr stimmt. Wenn ich anfange, einen Bruder oder Schwester zu verachten, dann weiß ich, dass mein Verhältnis zum Herrn Jesus nicht mehr stimmt. Und wenn ich mich in meinem Herzen von Jesus entferne, dann stimmt es plötzlich mit meinen Geschwistern in meiner Gemeinde nicht mehr. Wenn ich in meinem geistlichen Leben nicht mehr im Reinen bin, dann werden mir alle anderen plötzlich unrein. Ich fange mich an zu ärgern. Titus 1, Vers 15 sagt Paulus, dem Reinen ist alles rein. Wenn ich selber mit dem Herrn Jesus im Reinen bin, dann schaue ich mir die Geschwister an und ich freue mich über sie, weil ich weiß, sie sind ja auch gereinigt durch das Blut des Lammes. Sie sind genauso teuer erkauft, wie ich teuer erkauft bin. Und dann kann ich nicht mehr anders reden, so wie der Paulus über seine Geschwister geredet hat, auch wenn sie ihn in Korinth diffamieren, gell, aber er hat so viele gute Worte. Und er spricht sie mit Heilige an. Oder ein Biliam auf dem Berg, der das Volk Gottes verfluchen soll. Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, als er auf den Berg steigt, ja, die kann ich ja locker versuchen, also so ein abrünstiges Volk. Und dann steht er oben auf dem Berg und er schaut hinunter auf das Tal, wo das Volk Israel liegt. Was sieht er? Er sieht staubige Zelte, er sieht ein mürrisches Volk. Und als er dann einen Auftrag bekommt zu reden, was sagt er? Er sagt, wie herrlich ist dieses Volk. Gott ist in ihrer Mitte. Wie sollte ich was anderes sagen? Und wenn er schon ein Biliam, der als Inbegriff dasteht für das Böse, so sagen muss, wie viel mehr sollten wir es dann sagen? Wie herrlich seid ihr, die ihr da sitzt? Weil Gott ist in eurer Mitte. Dem Reinen ist alles rein. Wie geht der Vers weiter? Dem Unreinen ist nichts rein. Plötzlich freue ich mich nicht mehr über meine Gemeinde. Plötzlich sehe ich nur noch ihre Fehler. Plötzlich sehe ich nur noch den Staub. Plötzlich sehe ich nur noch dumme Schafe. Und die Freude ist irgendwie weg. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ihr geht jetzt in Urlaub. Ich gehe im November meistens in Urlaubzeit. Und im letzten Jahr war es schon nimmer ganz so. Aber die Jahre vorher, und ich hoffe und bete, dass es dieses Jahr wieder so sein darf, wenn ich in Urlaub gehe, dann halte ich es nach 2-3 Wochen fast nimmer aus, weil ich wieder ein Verlangen bekomme nach meiner Gemeinde. Und ich denke mir, Herr, jetzt mach, dass der Urlaub bald vorbeigeht, weil ich möchte wieder in meiner Gemeinde sein. Denn das ist meine Platzanweisung, das ist der Ort, wo ich hingehöre. Ich gehöre nicht in den Urlaub, ich gehöre nicht irgendwo auf eine kanarische Insel, ich gehöre in die Gemeinde. Und ich wünsche euch, dass es bei euch auch so sein darf, dass ihr sagt, nach 2 Wochen Urlaub, jetzt wird es Zeit, dass er aufhört. Ich möchte wieder in meiner Gemeinde sein. Seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet. Warum? Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Es ist wegen dieser Verbindung zu Gott. Und nicht wegen der tollen Gaben oder wegen des tollen Aussehens oder sonst irgendwas. Entweder bin ich meinen Geschwistern zum Segen oder ich bin meinen Geschwistern ein Ärgernis. Ich glaube, so einen Mittelweg gibt es da fast nicht. Wenn du durch deine Mittelmäßigkeit deinem Bruder ein Anstoß wirst, dann bist du ihm genauso ein Anstoß. Ich glaube, das ist das größere Problem in der Gemeinde, dass wir wegen unserer Mittelmäßigkeit den anderen ein Anstoß werden, auch zur Mittelmäßigkeit. Einander unterordnen, das erste einander annehmen, das zweite einander keinen Anstoß geben, das dritte, vierte, es wird jetzt kurz, 12 bis 14, was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hat und es verirrt sich eins von ihnen? Lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die nicht verirrt waren, so ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Da geht es jetzt nicht um verlorene Ungläubige, sondern um verlorene Gläubige, die sich aus der Gemeinde entfernt haben. Und der Auftrag hier ist einander suchen. In Bezug auf die Gemeinde würde ich es umformulieren, einander besuchen. Und sicherlich nicht nur besuchen das Verirrte, sondern auch das Verletzte, das Einsame und das Normale. Mal eine Tasse Kaffee miteinander trinken. Ein Wort weitergeben. Bei Fishermen hat man früher so die Dienstgruppen und eine der Dienstgruppen war Besuchsdienst und ich habe mich gewundert, warum dieser schönste Dienst eigentlich nicht so angenommen wurde. Es ist zu aufwendig, braucht es zu viel Zeit, einmal in der Woche für eine Stunde vielleicht jemanden besuchen, der einen Besuch dringend brauchen könnte. Schaffen es oft gar nicht mehr irgendwie zu bestimmten Anlässen noch Besuche zu machen. Zeit ist eine Frage der Priorität. Wir müssen uns immer wieder fragen, was ist denn meine Priorität? 2. Timotheus 1, Vers 16 und 17 hat Paulus ein positives Zeugnis wieder. Der Herr erweise dem Haus des Onesimus Barmherzigkeit, weil er mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt hat. Sondern als er in Rom war, suchte er mich umso eifriger und er fand mich auch. Dem Onesimus war es ein Anliegen, dem Paulus, der vielleicht gerade jetzt einen Besuch brauchen könnte, ihn zu besuchen. Er hat ihn gesucht und dann hat ihn gefunden. Und Paulus war es so viel wert, das hineinzuschreiben in den Brief, den er an den Timotheus schreibt. Am Ende seines Lebens, gell? Einander unterordnen in aller Demut, einander aufnehmen, einander keinen Anstoß geben, einander besuchen. Vers 15 bis 17. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter 4 Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Und ihr wisst, wie es dann weitergeht. Das 5. ist einander ermahnen. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Das Ermahnen wird enorm schwer, wenn die ersten 5, 4 Punkte fehlen. Wie soll ich jemanden ermahnen, dem ich nicht Ehrerbietung gegeben habe, den ich nicht angenommen habe, dem ich einen Anstoß gegeben habe, den ich nie besucht habe? Wenn ich diese Dinge versäume und dann kommt es zum Ermahnen, also ich denke mir manchmal, das geht fast gar nicht, oder? Also eins baut auf das andere auf. Aber wie soll ich als Gemeindeleiter oder als Gemeindeglied den anderen ermahnen, wenn er mir vorher mehr oder weniger egal war? Und das Ermahnen zielt er darauf, wir kennen das Beispiel im Korb mit Äpfel, wenn einer faul ist, was machst du? Oder wenn einer in der Klasse eine Infektionskrankheit hat und die anderen anstecken kann, denkst du, ja, die Gesunden werden auf den Kranken dann schon so einen guten Einfluss nehmen, dass der wieder gesund wird in der Klasse? Nein. Aber das Ermahnen ist auch ein Liebesdienst. Und es muss verschwiegen geschehen. Gell? Und damit sind alle angesprochen, nicht nur die Ältesten oder der Gemeindepastor oder sonst irgendwer. Dietrich Bonhoeffer hat geschrieben, es gefällt mir gut, das Zitat, nichts kann grausamer sein als jene Milde, die den anderen in seiner Sünde überlässt. Nichts kann barmherziger sein als die harte Zurechtweisung, die den Bruder vom Weg der Sünde zurückruft. Es ist der Dienst der Barmherzigkeit, ein letztes Angebot echter Gemeinschaft, wenn wir allein Gottes Wort zwischen uns stehen lassen, richtend und helfend. Nicht wir richten dann, Gott allein richtet. Und Gottes Gericht ist hilfreich und heilsam. Wir können bis zuletzt dem Bruder nur dienen, uns niemals über ihn erheben. Wir dienen ihm auch dort, wo wir ihm das richtende und trennende Wort Gottes sagen, wo wir im Gehorsam gegen Gott die Gemeinschaft mit ihm aufheben. Das geht nur, wenn ich die ersten vier Punkte auch beherzigt habe. Wenn das Erste fehlt und ich muss dann Gemeindezucht üben, muss jemanden ermahnen und ausschließen, dann geschieht es nicht aus Liebe. Weil wenn die Liebe vorher nicht da war, wie soll sie dann schlagartig an den Punkt kommen? Aber das, was Bonhoeffer hier sagt, ist, wenn wir eindeutig sind, wenn wir Grenzen setzen und zurechtbringen, dann ist das auch ein Dienst der Barmherzigkeit. Ein Bruder hat bei uns mal gebetet und es hat mich beeindruckt, das Gebet. Er hat gesagt, Herr, hilf meinen Geschwistern, dass sie mit mir reden über meine Fehler, über meine Sünden und über meine Schwachheiten. Mach das mal zu deinem Gebet. Herr, hilf meinen Geschwistern, dass sie mit mir reden über meine Fehler, über meine Sünden und über meine Schwachheiten. Sprüche 9, Vers 8, weise den Weisen zurecht und er wird dich lieben. Das sind eigentlich einfache Sachen, einander unterordnen, einander annehmen, keinen Anstoß geben, einander besuchen, einander ermahnen, wenn es notwendig wird. Dann geht es weiter in Vers 19 und 20, miteinander beten. Und dann geht es weiter ab Vers 21, einander vergeben. Das sind so wichtige Leitlinien, Grundlinien für unsere Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde. Vielleicht müssen wir wieder lernen, unsere Hausaufgaben zu machen, oder? So darf Gemeinde sein. J.F. Powers, ein Zitat zum Schluss noch, und dann höre ich auf. Er sagte, die Gemeinde ist ein großes, altes Schiff. Seid auch schon bald 50 Jahre alt. Die Gemeinde ist ein großes, altes Schiff. Sie ächzt, sie schaukelt, sie schwankt und manchmal löst sie bei mir Übelkeit aus. Aber sie segelt dem Ziel entgegen. Das hat sie immer getan und das wird sie immer tun bis ans Ende der Zeit, mit dir oder ohne dich. Amen.